Ja. Marco, schön, dich hier zu haben, Marco Schlimpert. Ich bin dir zum ersten Mal begegnet, in der Schreibgruppe, in der wir beide unser Buch begegnet haben. Und bin dir dort begegnet als einem Mann, der sich mit Intuition befasst, der darüber ein Buch schreibt, über diese Hidden Power, das geheime Tool der Großen, sage ich jetzt mal, ja. Und ich freue mich sehr, heute mit dir einzutauchen in diese gefährlichen Themen. Ja, wir haben gerade schon kurz gesprochen, es sind riskante Themen, die wir heute bewegen. Und ich finde es mega, dass du gleich Ja gesagt hast, dass du gesagt hast, lass uns das machen. Und deine letzte Mail, die jetzt noch kam, da stand drunter, Let's heal Germany. Und nicht so, wow, genau das, ja, genau das. Ich liebe es, dass wir zwei das heute bewegen. Und würde dich gerne einladen, dich einfach kurz selber vorzustellen in meinem Feld. Es sind überwiegend Frauen da, sage ich dir gleich.
Ja.
Fasse Unternehmerinnen zum Teil. Also lass bitte einfach alles raus, was da jetzt kommt.
Vielen herzlichen Dank, Sabine, für den Impuls, für den heutigen Tag und für das heutige Meeting und vor allem, dass ich dabei sein darf, dass du mich eingeladen hast. Das freut mich total. Herzlichen Dank dafür. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Schlimpert und wie Sie hören, ich habe einen leicht österreichischen Akzent, obwohl ich Deutscher bin. Ich sage bewusst leicht österreichisch, weil ich bin in Wien geboren als Deutscher. Mein Vater war Deutscher, meine Mutter war Österreicherin und ich bin dann aufgewachsen in einer Stadt, wo ständig auch dieses ja, Ausländer diskriminieren da war, nämlich ich bin Deutscher. Mit 12 bin ich dann Österreicher geworden, da hat es dann die Möglichkeit gegeben, die österreichische Staatsbürgerschaft zu bekommen, also habe ich beide. Bin in Wien aufgewachsen, habe dort studiert Maschinenbau an der Technischen Universität Wien und dann hat es mich in die Welt gezogen, weil mein Ziel war immer, die Welt kennenzulernen und raus aus Wien. Vielleicht war es auch deswegen geschuldet, dass meine Eltern sich scheiden haben lassen, als ich 9 Jahre alt war und dann mit meiner Mutter und meinen beiden Schwestern aufgewachsen bin. Und ich musste mich da irgendwie als einzige männliche Person in der Familie zurechtfinden. Ja, ich habe dann Karriere gemacht und ich bin erst später drauf gekommen, dass genau diese Erziehungszeit, wo ich mit meinen Schwestern und meiner Mutter zusammen war, mir enorm geholfen haben, dass ich empathisch bin, dass ich den Leuten zuhöre und dass ich dadurch einfach Karriere gemacht habe, bis hin zu den erweiterten Vorstand eines börsennotierten Unternehmens in Österreich. Da war ich die letzten 11 Jahre. Zuvor war ich im Maschinenbau tätig, habe die ganze Welt bereist in meinen Tätigkeiten und habe insgesamt 49 Länder so kennengelernt, was mir enorm viel Spaß gemacht hat. Also ich war so der typische Industrie-Top-Manager. Zahlen, Daten, Fakten, aber trotzdem auch gerne mit Menschen zusammenarbeiten. Und ich habe mir dann in den letzten 10 Jahren die Frage gestellt, warum sind Veränderungen immer so schwierig? Warum ist das immer so mühsam, immer so dieses Bild, Kampf gegen die Windmühlen. Der Don Quixote kommt und kämpft gegen Windmühlen. Oder da ist eine Mauer, die bewegt sich einfach nicht. Ja, und dann hatte ich ein Thema, eine persönliche Familienkrise. Ich bin Vater von 3 Kindern, zwei Töchter, Zwillinge und dann mein Sohn. Ja, da gibt es auch eine wunderbare Geschichte, ganz kurz nur, die mir so einfällt. Ich habe lange Zeit in Nürnberg gelebt mit meiner Frau und wir wollten dort eine Familie gründen. Es hat dort nicht geklappt. Wir sind zu Ärzten gegangen und die haben uns dann attestiert, wir werden nie Kinder bekommen. Das war so das nächste einschneidende Erlebnis für mich persönlich, wo ich dann gesagt habe, wir müssen einfach einen Raumwechsel machen, einen Ortswechsel und sind wieder zurück nach Österreich. Ja, und dort hat es dann auf einmal geklappt. Mit Zwillingen. Und kurze Zeit später, 1,5 Jahre später, der Sohn, der Nathan. Und der hat mich genau, als er 9 Jahre alt war, an die Grenzen an meine Grenzen geführt. Also so richtig brutal. Beruflich war alles super, hat alles funktioniert. Ich war zuständig für ein Unternehmen mit 5 Werken, 2.500 Mitarbeiter, 1 Milliarde Umsatz. Also Selbstwirksamkeit pur, ein tolles Führungsteam, enorm erfolgreich. Nur zu Hause lief alles schief. Ja, ich war halt viel unterwegs, habe mich aber immer um die Kinder gekümmert, war auch immer da, wenn ich sein konnte. Und am Wochenende war es halt so, meine Frau war fertig, ich war fertig und der Sohn hat einfach immer nur mit seiner Finger in die Wunde reingebohrt. Und es hat Chaos gegeben. Und das hat mich dann dazu geführt, dass ich zum Familientherapeuten gegangen bin. Wollte eine 10-Punkte-Liste haben, typisch Manager, wie gehe ich mit um?
How to deal with my complicated son.
Ja, und der hat dann einfach mir zugehört, meine Lebensgeschichte und hat nichts gesagt. Und dann, als ich fertig war, einfach nur einen Satz: Marco, du bist kein Mann. Tja, und da bin ich dann da gesessen und war sprachlos. Mir sind die Tränen gekommen. Er hat gesagt: Was willst du von mir? Ich meine, ich bin kein Mann. Ja, okay. Dann habe ich gesagt: Was soll das? Dann habe ich mir alles aufgezählt, was ich erreicht habe in meinem Leben. Und er hat dann gesagt: Das ist vollkommen irrelevant, Marco. Du bist aufgewachsen unter Frauen. Dein Vater war nicht da, als du ihn benötigt hast. Du hast nie erlebt, was es bedeutet, in die Männlichkeit zu kommen, in die männliche Energie. Und ja, das zeigt dir dein Sohn jetzt gerade. Und das ist nicht das Problem von deinem Sohn, das ist dein Problem. Und dann sind mir tatsächlich die Tränen gekommen. Ich habe dann geweint und gesagt: Ja, was soll ich machen? Die Scheidung meiner Eltern ist schon so lange her. Ich kann jetzt nicht in eine Zeitmaschine steigen und zurückgehen und sagen: Liebe Papa, liebe Mutti, bitte lasst euch nicht scheiden, weil sonst werde ich nicht zum Mann. Das geht nicht. Ja, das ist vorbei, das ist Vergangenheit. Und ich war damals 45. Wie lange soll mich denn das noch verfolgen? Ich habe jetzt schon so viel getan, damit ich damit zurechtkomme. Bin in Frieden mit meinem Vater und meiner Mutter und wirklich, also das habe ich Gott sei Dank noch klären können, bevor sie uns verlassen haben. Ja, was soll ich jetzt machen? Er hat gesagt: Ja, kommst ins Stift Schlegel, wir machen dort ein Männerseminar. Ja, was machen wir im Männerseminar? Systemaufstellung. So, das war das erste Mal, wo ich so wirklich mit dem in Kontakt gekommen bin, mit dem Thema der Intuition. Ja, und das ist so jetzt ein bisschen meine Geschichte und das war vor 6 Jahren mittlerweile. Und das hat meine Sichtweise zu den Themen, so wie ich das Leben bisweilen gesehen habe, komplett verändert, angereichert um einen zusätzlichen Aspekt. Und ja, und deswegen, Sabine, habe ich auch ein Buch geschrieben. Deswegen sitzen
Genau.
wir heute hier und sprechen darüber und über ein paar andere Sachen auch noch.
Mega, danke dir. Ich habe schon mitgeschrieben. Ich habe hier ein Heft liegen. Ich habe schon Notizen gemacht, da war schon alles drin. Also danke dafür, auch für die Geschichte mit deinem Sohn, der jetzt im besten pubertären Alter ist. Ne? Und es ist klar, dass natürlich zeigen sie es ja. Ich würde gern, bevor wir wirklich einsteigen ins Thema oder in genau das, was ich jetzt hier schon aufgefädelt habe, du hast auch Nürnberg erwähnt, ja. Und ich bin ja gar nicht weit weg, also wir hätten uns quasi auch, ich habe gelesen, du warst gestern oder vorgestern da, wir hätten uns fast auch live treffen können. Ne? Ich bin eine Dreiviertelstunde weg, ja, nächstes Mal.
Nächstes Mal
Wenn du
gerne.
wieder da bist, sag Bescheid. Aber ich will so einen kleinen Disclaimer einfach noch hier einschieben. So, und jetzt kommt so dieses Laufband, ja, das drüber läuft, dass wir, wenn wir über diese Themen heute sprechen, und du hast gerade die Aufstellung schon ins Spiel gebracht, dass wir energetisch sprechen, dass wir sprechen über diese, also diese, ja, die energetische Themen, die energetische Ebene und die kollektive Ebene und nicht die politische Ebene. Also das ist, wir wissen das eh, ich will es nur für die Zuhörer, Zuschauer sagen, weil das ist genau die Schiene, in die es sofort immer rutscht, wenn wir über solche Themen sprechen. Und dann gehen bei allen die Mauern hoch und die Wut springt an und wie kann man nur? Und das ist so richtig, da ist eine heiße Energie einfach immer sofort da, die alles abwehren will, was wir zu sagen haben. Deswegen ist mir das wichtig, das wirklich am Anfang zu sagen, dass wir quasi auf anderen Ebenen sprechen jetzt. Und die Politik einfach, es wirkt sich natürlich in der Politik aus, das ist klar, aber darum geht es nicht. Ja. Das ist wie so, keine Ahnung, wie es dir geht, aber wie oft ich schon in die rechte Ecke geschoben worden bin mit meinen Themen. Das ist unglaublich. Das ist schon fast ein Qualitätssiegel inzwischen.
Ja, bei mir ist es eher auf der anderen Seite wahrscheinlich, dass ich eher so der zu Linke bin.
Ja.
Wobei die Themen, die wir ansprechen, da hast du vollkommen recht. Da geht es um das urtiefe menschliche Bedürfnis. Und da hat es halt einige Charaktere in der Geschichte gegeben. Und ich rede
Ja.
jetzt nicht nur von den letzten 80 Jahren, sondern ich bin sehr geschichtsinteressiert. Ich habe mir die Frage gestellt, warum Österreich so klein ist und warum alle anderen Länder so groß sind. Und das hat mich zu sehr viel Geschichtswissen geführt über die letzten 1000 Jahre. Und ich muss sagen, das ist eine wunderbare Zeit, was wir hier in Europa erlebt haben. Und wenn man sich damit beschäftigt, kommt man auch drauf, dass Deutschland eigentlich ein sehr junges Land ist und Österreich ein sehr altes Land ist. Und dann sieht man die erfolgreichen, sage ich jetzt einmal, Anführer von Ländern in der Geschichte über die letzten 1000 Jahre haben eines gut gemacht. Die haben die Urbedürfnisse der Menschen angesprochen. Und ja, und darum geht es in Wahrheit. Wer sind wir? Wofür stehen wir? Wo kommen wir her und wo gehen wir hin? Und das hat sich, wenn man die Menschheitsgeschichte anschaut, wir reden von 400.000 Jahre Homo sapiens sapiens. 400.000 Jahre. Und ich habe mal mit einem Wissenschaftler gesprochen, einem Anthropologen, vor der kartesischen Wissenschaft, also das, was wir heute haben an der Uni, Sozialwissenschaft und all das, wie wir jetzt Wissenschaft betreiben, hat es ja die animistische Wissenschaft gegeben, Erfahrungswissen. Und das ist ja noch immer da. Und wissenschaftliches Arbeiten heißt ja, ich sehe etwas, ich beobachte etwas und versuche es zu verstehen. Und dann gibt es halt eine Methode dazu. Und ja, ich glaube, da gibt es halt etwas, was schon so alt ist, weil wir halt Naturgeschöpfe sind. Und darüber reden wir einfach. Und Intuition ist eben so etwas.
Ja.
Der Albert Einstein hat gesagt schon, Anfang der 20er Jahre, die Intuition ist das heilige Geschenk und der rationale Geist der treue Diener. Wir haben eine Welt erschaffen, in der der Diener verehrt wird und das Geschenk vergessen wurde. Und das sagt eigentlich schon alles. Albert Einstein, der
Ja.
Nobelpreisträger, Relativitätstheorie, war ein extrem intuitiver Mensch.
Ja.
Und ich glaube, wenn wir darüber reden, hat das eine andere Perspektive
Ja.
und die Politik ist ganz was anderes.
Ja, absolut. Und danke für den Schwenk zur Intuition gleich nochmal, weil das ist auch was, was ich immer wieder sage. Also Albert Einstein sowieso. Ich glaube und ich erlebe es auch selber immer wieder so. Du kannst so gern auch gleich was dazu sagen, wie es bei dir ist. Ich erlebe immer wieder diese richtig coolen Ideen. Ja, die kommen von irgendwo her. Die kommen nicht, weil ich am Schreibtisch sitze und mir irgendwie den Wolf hirne, damit irgendwas ein Tropfen sich rauspresst. Und was mir eben wichtig ist, auch zu sagen, Intuition ist ja oft so, wird so in die ESO-Ecke geschrieben, als außersinnliche Wahrnehmung, als irgendwas, was auch eher mit dem Weiblichen verbunden ist, ja. Und das ist. Das stimmt einfach nicht. Intuition ist eine neurologische Tatsache. Es gibt in jedem menschlichen Gehirn einen Bereich, der für die Intuition zuständig ist und in dem sich Intuition abspielt. Das heißt Neuroplastizität. Wir können das trainieren. Ja, also erstmal Bewusstsein. Ich habe das. Und je mehr ich es nutze, umso stärker wird auch dieser Bereich. Also das ist auch messbar, dass einfach dieses Gehirnareal dann quasi wie größer wird, ja. Und das finde ich so wichtig auch zu sagen, weil das ist eben, weiß nicht, wie du das erlebst, ne? Intuition wird dann oft so, ja, naja, das ist halt
Ja.
irgendwie, ne?
Das Erste, was gesagt wird, Bauchgefühl.
Ja, genau.
Aber es ist nicht das Bauchgefühl alleine.
Ja.
Lass mich mal als Maschinenbauer sprechen.
Genau,
Maschinenbauer.
sozialisiert im Maschinenbau, hast du
Ja,
vorhin. Das finde ich
lass
so
mal
schön.
Hardware und Software. Nehmen wir
Ja.
mal Hardware. Was ist die Hardware? Im Maschinenbau ist es so, wenn du irgendwas messen möchtest, ob es Temperatur ist, ein Druck ist oder was auch immer, hast du einen Sensor und der Sensor hat einen gewissen Spielraum, was er messen kann. Der Sensor kann nicht alles messen. Aber du kalibrierst ihn auf einen gewissen Bereich hinein und dann kannst du sagen, wie sensibel ist dieser Sensor. Wenn wir jetzt unsere fünf Sinne als Menschen in der Hardware anschauen, das Gehör zum Beispiel ist kalibriert auf 20 Hertz bis 20.000 Hertz. Das können wir hören. Wir können nicht den Ultraschall hören, wir können nicht den Infraschall hören. Genauso das Auge. Das Auge erfasst einen gewissen Spektralbereich. Ich weiß es jetzt nicht auswendig, die Wellenlänge, aber einen gewissen Spektralbereich im Licht. Genauso das, was wir fühlen und empfinden. hat eine gewisse Sensibilität. Manche spüren mehr die Hitze, manche weniger, aber es gibt einen gewissen Spielraum. Genauso Geruchssinn. Also alles ist irgendwo kalibriert und wir sehen und spüren mit unseren fünf Sinnen lediglich nur einen kleinen Ausschnitt von der realen Welt. Jetzt sind wir so arrogant als Mensch, dass wir glauben, dieser kleine Ausschnitt, den wir unserem Gehirn als, und das Gehirn ist nichts anderes als eine Warte, die die Informationen auswertet und interpretiert. Und dann daraus, sage ich jetzt einmal, irgendwelche Gedanken entstehen, wenn ich das jetzt mal ganz so platt sagen darf. Und wir glauben, dass das, was wir interpretieren, die Wahrheit ist. Dabei sehen wir nur einen ganz kleinen Bruchteil. Fragen wir eine Katze, wie angenommen, Katzen könnten sprechen, fragen wir eine Katze, wie die Katze die Welt sieht, die sieht sie komplett anders.
Ja.
Der Hund, der wird nicht einmal den Regenbogen sehen, weil der denkt sich, wieso schauen da die Menschen da in der Raum? Ich sehe ja nicht, aber der Regenbogen, schau, wie schön. Sondern das sind unsere fünf Sinne. Und jetzt gibt es den sechsten Sinn. Und der sechste Sinn ist die Kombination dieser fünf Sinne, wenn wir es zulassen. Und die Kombination dieser fünf Sinne plus, und jetzt haben wir noch etwas, kommt der nächste Gedankenstrich, wir bestehen ja aus 70% Wasser. Ich sage dann immer, wieso gibt es Ebbe und Flut? Der Mond. Der Mond hat eine Anziehungskraft auf das Wasser. Jetzt bin ich Thermodynamiker. Und in der Thermodynamik lernt man, die Zustandsänderung eines Systems ist die Summe aller infinitesimalen kleinen Veränderungen. Jetzt, wenn wir aus 70% Wasser bestehen und da ist der Mond, und der Mond hat Einfluss auf die Weltmeere, ja, dann wird der Mond höchstwahrscheinlich auch einen Mini-Einfluss haben auf uns Menschen.
Klingt logisch.
Ja, das ist mal das eine. Dann hat 30% Festmasse, die Hälfte davon sind Bakterien und Viren, das sogenannte Mikrobiom. Und jetzt wissen wir aber auch aus der Biologie, dass Bakterien und Viren kommunizieren. Aber sie können nicht sprechen, sie haben kein Gehör und sie haben kein Gehirn. Also das ist jetzt nicht irgendwie Hokuspokus dahergeredet, sondern das ist
Nee,
rein
das ist
Fakten.
Fakten, genau.
So, und jetzt wissen wir auch, dass wenn wir in der Welt sind, dass wir nur einen kleinen Ausdruck dessen, was in der Welt da ist, bewusst erkennen, gibt es aber auch, wenn wir es zulassen, wir werden ja ständig von Informationen beaufschlagt. Und wenn wir uns in uns hineinhören, in den Körper und vielleicht auch einmal ins Unterbewusstsein, dann kommen neue Informationen hinzu, in Kombination von den fünf Sinnen plus das, was auf uns einstrahlt. Und das nenne ich den sechsten Sinn. Und das ist die Intuition. Und das ist sogar die non-lokale Intuition. Damit meine ich, Wissen und Informationen, die nicht in unserem Körper sind, können wir dadurch abgreifen. Und das ist die Einzigartigkeit des Menschen. Und interessanterweise, das hat ja der Mensch, bevor das industrielle Zeitalter war, bevor die Kirche war, als wir noch so Jäger und Sammler waren, haben wir ja genau das gemacht.
Ja, klar.
Das ist das Spannende. Und irgendwann einmal haben wir das dann vergessen. Und meine Hypothese ist, wenn wir für die Hexenverbrennungen und all diese Sachen in der Kirche sprechen, dass man halt versucht hat, irgendwann mal ein System aufzubauen, wo die Menschen konform gehen. Und jede Organisation, die Regeln hat und jede Organisation, die die Regeln auch diszipliniert, ja, will eine Konformität haben. Ja, und damals hatte man halt das dann abtrainiert im Laufe der Zeit, dass der Mensch intuitiv sein darf. Und by the way, jetzt gibt es noch was anderes, wieder in die Realität zu kommen. Ich habe mich ja sehr stark mit Intuitionsforschung beschäftigt. Das sind die Australier sehr stark, die Briten. In Deutschland wird das eher weniger gemacht. Ich meine, da gibt es ein paar Leute, wie zum Beispiel Professor Gigerenzer mit Bauchentscheidungen, wobei da eher so das Bauchgefühl und Heuristik, also dieses abprogrammierte
Ja.
Verhalten besprochen wird. Dieses Thema der non-lokalen Intuition, also es gibt Informationen, die von außen kommt, wird eher von den Australiern und in Kalifornien erforscht. Das ist halt extrem spannend. Ja, und da hab ich mich halt damit beschäftigt, mit dieser Intuitionsforschung. Und das ist tatsächlich eine Wissenschaft. Und die hat dann gesagt, die haben noch Studien gemacht, so von erfolgreichen Serial Entrepreneurs und haben einen eigenen Cognitive Style Index entwickelt, der sagt, ist ein Mensch intuitiver oder mehr rational logisch? Und da sind die draufgekommen, die wirklich erfolgreichen Unternehmer sind alle durchgehend intuitive Menschen.
Ja, kann ich, also kann ich bestätigen, spüre ich auch sofort, dass das einfach, also fühlt sich absolut stimmig an. Und auch, also was du gerade gesagt hast, das finde ich so spannend, die Intuition von außen. Also dieses wirklich, ne, spielt ja dann auch in der Aufstellungsarbeit auch eine Rolle, einfach dieses, dass wir quasi aufs komplette Feld zugreifen können. Ja, oder was heißt zugreifen können? Wir müssen uns nur öffnen dafür. Ne? Wir müssen gar nicht irgendwie hineingreifen, sondern es ist einfach wie eine Öffnung, ein Einlassen darauf. Und dann kommen diese Infos, ja. Und da jetzt muss ich gucken, wo machen wir die Abbiegung, weil es gibt jetzt wie zwei Stränge. Wir könnten da jetzt weiter mit dem, na, wie ist es in den Unternehmen? Das würde ich aber gern parken, wie, und da nachher nochmal hinkommen. Und jetzt erst den Bogen aufmachen, genau mit diesem Feld. Und du hast vorhin so schön gesagt, das habe ich mir hier aufgeschrieben, diese Zeitmaschine kann nicht, ich kann ja jetzt nicht in der Zeitmaschine steigen und das dann klären. Doch mit Aufstellungen können wir schon, das ist die Zeitmaschine, ja. Und ich würde jetzt gern wie in diese Zeitmaschine steigen, wie du gerade schon gesagt hast, so vor 80 Jahren, einfach diese Zeit in Deutschland, und weltweit, aber hauptsächlich Deutschland, einfach die NS-Zeit, über die es immer so riskant ist zu sprechen, wenn wir so sprechen, wie wir heute sprechen wollen. Ja. Du hattest mir geschrieben, Let's Heal Germany. Und ich erinnere mich an einen Abend in unserer Schreibgruppe, wo du auch gesprochen hast, quasi als Antwort auf das, was ich gesagt habe. Ich weiß nicht mehr, über was ich genau damals gesprochen habe. Ich weiß, in meinem Buch ist Dachau ein Thema im Sinne eines Erdenportals. Also das sind für mich diese greifbaren Orte auf Erden, also wirklich lokalisierbar, ne, mit Geodaten, wo wir hingehen können und wo dieses Feld, aus dem Intuition von außen kommt, sich besonders leicht öffnet, sage ich mal. Ja. Und Dachau unter anderem, also es sind nicht nur diese sehr schweren Plätze, aber Dachau unter anderem ist eben auch ein solcher Platz für mich gewesen. Und ich weiß, dass es in dem Rahmen irgendwie war, wo du dann auch gesagt hast, es ist so hoch an der Zeit, Deutschland zu heilen und den gebrochenen Selbstwert eines ganzen Landes, also in dem Fall Deutschland, wieder zu heilen. Und jetzt hast du im Vorgespräch vorhin gesagt, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, Deutschland hat einen angeborenen Herzfehler. Und ich habe wieder Gänsehaut, wenn ich es jetzt sage. Ja. So, also einfach um einzuführen, was ich dort spüre an Plätzen wie Dachau. Und ich war inzwischen ja auch mit meinem Mann, mit Heribert, in Auschwitz. Nicht mehr deutsches Gelände, aber da ist meines Erachtens viel deutsche Kraft verkapselt, ja, durch so viele Tode und durch so viel Leid und so viel Täterschaft auch dort, ja. Dachau war für mich dieser Wendepunkt, wo ich gespürt habe, wenn ich dort stehe und einfach still bin. Und es war so ein Herbsttag, irgendwie Oktober, November, und dann kam hinter den Wolken im Sturm mal kurz die Sonne raus. Ich habe die Sonne, habe das Gesicht in die Sonne gehalten, bin einfach da gestanden, habe mich gewärmt. Und dann war es plötzlich wie wenn alle, die je dort waren, ich kann das nie sagen ohne Gänsehaut, das ist krass. Wie wenn alle, die je dort waren, auch hervorkommen und sich zu mir stellen und auch ihr Gesicht in die Sonne halten und sich einfach freuen mit mir, dass die Sonne scheint. Und ich habe damals nicht verstanden, was das jetzt heißt. Ich habe das nur gespürt, aber im Nachgang, dann in den Tagen nach diesem Ausflug dorthin, war so klar, dass wir, super riskant einfach, ich merke es, weil das ist so, wir müssen aufhören, und ich sage, wir müssen aufhören, nur im Gedenken zu leben. Ich will niemandem das Gedenken nehmen, ja. Ich habe selber keinen direkten Draht zu diesen Feldern, also keine Verwandtschaft, die dort gelitten hat, gestorben ist, wie auch immer. Aber ich will niemandem das Gedenken nehmen, ja. Auch das hält die Verbindung und das ist wichtig. Aber was ich spüre, ist, dass wir diesen anderen Strom öffnen müssen. Und da bin ich eben bei dir. Lass uns den Selbstwert von Deutschland wieder stärken. Lass ihn uns heilen. Wir müssen diese Kraft, die dort verkapselt ist, die geborgen ist, dieses ganze Blut in der Erde, ja, wir befreien, indem wir die gesamte Geschichte sehen. Ja, nicht nur sehr eingegrenzt dieses eine lokale Ereignis Dachau, dieses eine lokale Ereignis Auschwitz, sondern was war davor, was war lang davor? Also ich gehe da immer sehr weit zurück, ne? Und was hat es für eine Bedeutung für die Zeit, in der wir heute leben, wenn wir diese geballte Kraft wieder beleben und wenn sie dem ganzen Land wieder zur Verfügung steht? So, jetzt du.
Ja, das ist wunderbar, was du sagst. Ich bekomme auch Gänsehaut. Und ich komme nochmal zurück auf das Eingangsstatement, dass ich mir damals die Frage gestellt habe, warum ist Österreich so klein geworden? 1000 Jahre lang ein Riesenreich, eines der größten Reiche der Welt, noch lange bevor die USA da waren, 800 Jahre lang Habsburger. Was ist da passiert? Okay, natürlich, man schaut sich dann immer so die wesentlichen geschichtlichen Ereignisse an und das sind halt einmal Kriege. Okay, Zweiter Weltkrieg, gut. Was hat den Zweiten Weltkrieg in Wahrheit ausgelöst? Das war der Erste Weltkrieg. Und die Unterdrückung der Franzosen gegenüber den Deutschen, die massiven Repressalien und dieses gesunkene Selbstwertgefühl der Deutschen. Was hat den Ersten Weltkrieg ausgelöst? Das war in Wahrheit jetzt nicht das Mordattentat in Sarajevo, sondern das waren die Tendenzen vieler großer Nationen, ob es jetzt die Franzosen waren, also auch die Italiener, Österreich einfach klein zu machen, diesen Vielvölkerstaat klein zu machen, weil damals im österreichischen Vielvölkerstaat war schon die ersten Tendenzen da zu sagen, wir wollen ein vereinigtes Europa kreieren. Also der Bruder von Kaiser Franz Josef war ein Verfechter für ein vereinigtes Europa und die österreichisch-ungarische Monarchie sollte dieses Dach sein. Das wollten die Franzosen nicht, das wollten die Russen nicht. Also was haben die gemacht? Die haben versucht, innen drinnen, von innen heraus das Reich zu sprengen. Und parallel hat es dann die Preußen gegeben, das Deutsche Reich, das erst seit 1871 existiert. Und warum existiert das Deutsche Reich seit 1871? Ja, weil Österreich-Ungarn in der Schlacht zu Königgrätz gegen Preußen verloren hat, 1866. Und wer waren die Verbündeten von Österreich? Das waren die Sachsen, die Bayern. Ja, also es hat kein Deutschland gegeben damals. Das
Ja.
waren unterschiedlichste Regionen. Und warum hat dann der Bismarck es geschafft, dass Sachsen und Bayern dann Teil des Deutschen Reichs werden? Ja, durch Bestechung, indem einfach, ja, Schloss Neuschwanstein, du hast kein Geld, lieber König von Bayern, ich gebe es dir, aber dafür bist du Teil des Deutschen Reiches. Ja, und die Österreicher haben wir sowieso besiegt. Die sind jetzt, die brauchen wir nur noch gegen die Franzosen. Also ich mache es jetzt mal ganz kurz und plakativ, weil ich denke, diese Geschichten werden im Geschichtsunterricht nie so erzählt.
Ja,
Und dann
genau.
stellt man sich die Frage, warum also 1866 Kriege entstanden? Naja, 1815 hat es ja den Wiener Kongress gegeben, da wurde Europa aufgeteilt und dann war eigentlich eine Periode, längere Zeit von Frieden, wobei die Italiener, die wollten unbedingt diese Vereinigung haben. Ja, und warum wollten die das? Und dann kommt man zurück zur Biedermeierzeit. Biedermeier sagt, na, die schönen Möbel und die Leute waren zurückgeschlossen. Ja, warum waren die denn das? Es war zum ersten Mal, und jetzt kommen wir zu Nürnberg, dass an der Uni in Nürnberg die ersten Tendenzen da waren, zu sagen, wie wollen wir uns zukünftig identifizieren? Weil bisweilen hat es die Religionskriege gegeben, die religiösen Auseinandersetzungen und das österreichische Kaiserreich, das Nachfolgereich des Römischen Reiches, war deswegen so stark, weil es eine Identifikationsquelle gegeben hat, nämlich die katholische Religion. Es hatte geheißen, Kaiser von Gottes Gnaden. Ja, und Wien war ja damals, deswegen auch die Türkenbelagerungen, ein Zentrum des Katholizismus gemeinsam mit Rom. Ich meine, der römisch-deutsche Kaiser hat in Wien residiert. Ja, der wurde in Frankfurt inthronisiert und gewählt und vorher in Aachen. Aber die Habsburger, die waren in Wien. Also das war das Zentrum der Religion damals. Und wenn man nach Wien geht, man sieht ja diese Prachtbauten und was, diese enorm viel Geschichte. Das heißt, Deutschland zu reduzieren auf die letzten 80 Jahre ist entweder Arroganz, Nichtwissen oder Dummheit. Jetzt können wir uns das auswählen. Ja?
Wahrscheinlich von allem ein bisschen,
Ja,
ja.
aber das ist das, was ich fühle.
Ja.
Jetzt das nächste Thema. Ich habe mir immer die Frage gestellt, weil ich so viel in der Welt unterwegs bin. Die Leute in anderen Ländern sind stolz auf ihre Länder.
Ja, oh.
Die zeigen ihre Fahnen und haben einen gewissen Nationalismus. Und in Deutschland, na, wir dürfen nicht. Nein.
Ja, genau.
Und es war dann so faszinierend. Du sagst ja 2006, dass die Fußballweltmeisterschaft in Deutschland war. Ich kann mich noch so gut erinnern. Ich bin für 2 Wochen nach China gefahren. Also ich bin dorthin geflogen, dann hat die Fußballweltmeisterschaft begonnen. Deutschland hat die ersten Spiele gewonnen. Ich bin zurück und ich habe gedacht, ich erlebe ein anderes Deutschland. Auf einmal habe ich überall die deutsche Nationalfahne, überall gesehen.
Ja.
Überall. Auf den Autos. Über Fahnenmeer, überall. Und mein erster Gedanke war, endlich haben sie es kapiert. Sie können stolz auf sich sein. Und der Höhepunkt war dann, als ich auf der Volksgartenwiese war, da war dann das Spiel Argentinien gegen Deutschland. Und da kommt mir jetzt echt Gänsehaut. Und wenn man da auf der Volksgartenwiese steht und dann einmal so Richtung Norden schaut, da war die Leinwand, dann schaut man Richtung Osten und sieht man dieses eine Gebäude. Dieses große Hitlergebäude, nenne ich es einmal. Und ich habe dann so rüber geschaut und gesagt, na, da schaust jetzt aber, gell? Das hättest du nie gedacht und wir sind hinweg. Das war, oh, du warst da, aber nicht lange. Das ist andauernd. Und dann das deutsche Fahnenmeer, die argentinischen Fahnen waren auch da, Deutschland hat gewonnen, dieser Jubel. Und ich habe echt damals gedacht, 2006, und jetzt haben sie es geschafft, die Deutschen.
Ja.
Jetzt ist die Identität da, jetzt sind sie stolz auf sich und jetzt geht ein Ruck durchs Land. Und ich meine, in einem positiven Sinne stolz, nicht im nationalistischen Sinne stolz, sondern einfach die eigene Identität. Ist ja so wie, wenn ich mal in den Spiegel schaue, ich kann mir sagen, Marco, du bist ein Arsch. Oder Marco, du bist super.
Ja.
Wenn ich halt jeden Tag in den Spiegel schaue und Selbstzweifel habe, ja, dann werde ich nie größer. Aber wenn ich sage, ich bin toll und so wie ich bin, akzeptiere ich mich, ich liebe mich. Ich werde älter, ja, mein Haar wird grauer und es fällt aus. War am Anfang natürlich ein bisschen eine Krise, als ich das zum ersten Mal hatte. Aber dann, hey Marco, das ist das Leben und du kannst stolz sein auf das, was du machst und wie du bist. Ja, und jetzt persönlich. Und damals habe ich mir gedacht, die Deutschen, das ist so. So, und ich möchte jetzt gar nicht so, ich meine, es hat natürlich dann einen Grund gegeben, warum Faschismus entstanden ist, Nationalsozialismus. Und eines möchte ich noch sagen. Ich habe mir dann immer gedacht, der Hitler hat das alles erfunden. Das lernt man so in der Schule, ja. Der Hitler und bla bla bla. Und dann kommt er und dann denke ich mir, ich habe mir echt immer die Frage gestellt, wie kann ein Obdachloser, der in Wien lebt, in München zum Diktator werden? Ich meine, das ist ja eine Leistung. Marco, wär du mal CEO von dem Unternehmen, das ist ein Bruchteil von dem, was der damals gemacht hat. Er alleine wird es nicht geschafft haben. Also da muss irgendwas gewesen sein. Und kurz vor dem Tod meines Vaters hat mein Vater mir das Ahnenbuch der Familie gegeben. Deutsche Ahnenbuch aus dem Jahr 1927. Und da stand was drinnen und das hat mich schockiert. Und da stand drinnen, Ahnenforschung ist gut, um den Rassenerhalt zu gewährleisten. Kurz gesprochen. Das ist natürlich ein Professor von der Universität. Dann schaue ich auf das Datum 1927. Da war 1927. Das heißt, das war damals gängiges Gedankengut.
Ein bisschen vorher, ja.
Und das ist lange, ja, ein bisschen vorher. Das heißt, da hat es anscheinend eben ein gemeinsames Gedankengut gegeben, das eben dazu geführt hat. Und jetzt habe ich mir dann die Hypothese gegeben, was ist, wenn Hitler nicht gewesen wäre? Kommt sofort die Antwort, wäre ein anderer da gewesen.
Ja, genau.
Also das war halt nur eine Person und der war halt zur richtigen Zeit zum richtigen Ort und hat die richtigen Unterstützer gehabt und hat eben die tiefsten Bedürfnisse der Menschen auch angesprochen, auf subtilste Art und Weise. Manchmal auch also schon richtig krankhaft auch, aber er hat genau gewusst, wie er manipuliert. Aber wenn er nicht gewesen wäre, wäre vielleicht ein anderer da gewesen. Genauso wie Napoleon, wenn er nicht da gewesen wäre, wäre ein anderer da gewesen. Die Zeit war einfach reif für das. Und jetzt in der heutigen Zeit das zu beurteilen und verurteilen, was so zwischen 1918 und 1945 passiert ist, mit dem jetzigen Wissen, ich würde mich gerne mal zurückversetzen und die Frage stellen, wie hätte ich denn agiert in dieser Zeit
Ja.
mit dem Umfeld, das da war? Und ich glaube, aus dieser Perspektive müssen wir das auch mal betrachten. Was natürlich im Nationalsozialismus absolut und das darf man, also da fehlen einem einfach die Worte, ist, wie viele Menschen systematisch umgebracht worden sind. Und ich möchte aber auch darauf hinweisen, es war nicht nur in Deutschland, wo Menschen systematisch umgebracht worden sind, das war auch in Russland.
Ja.
Und das schlimmste Erlebnis war für mich, als ich auf Ellis Island war in New York, wo die Geschichte von Ellis Island angesprochen worden ist. Und die haben auch gesagt, damals das erste Flüchtlingsschiff mit Juden, das aus Hamburg nach Ellis Island gekommen ist, haben sie wieder zurückgeschickt nach Deutschland. Mit der Begründung, sie haben Angst, dass das Gleiche passiert in den USA wie aktuell in Deutschland.
Ja.
Damals. Und das hat mir dann, wow, also da gibt es viel mehr, als was wir heute wissen, um in der Position zu sein, zu be- und verurteilen, was damals passiert ist. Wobei grundsätzlich, also im Deutschen grundsätzlich, immer, wenn es um Menschen töten geht, das ist ein, also das kann man nicht gutheißen. Und man muss aber auch sehen, das war nicht nur Deutschland, das war in vielen anderen Orten. Und wenn man jetzt Zahlen, Daten, Fakten sieht, und ich weiß, man sollte das nie machen, aber es sind enorm viele Menschen gestorben. Und es waren nicht nur jüdische Menschen, es waren auch Russen, es waren Österreicher, querfeld in jeder Nationalität, in jeder Religion. Homosexuelle wurden misshandelt und getötet. Dann andersfarbige Menschen, ich nenne, ja, also unterschiedlicher Herkunft. Also es war ein deutscher Rassenwahn damals, der falsch interpretiert ist. Und ich glaube, das dürfen wir hinter uns lassen.
Ja.
Das hat nichts mit, ich bin stolz auf Deutschland zu tun, sondern das ist einfach ein krankhafter Wahn, der stattgefunden hat, aus meiner Sicht. Und trotzdem darf ich stolz sein auf Deutschland.
Ja. Reich, danke dafür. Also dieser Bogen, der ist so wertvoll. Auch weil du sagst, es waren eben nicht nur die Deutschen, ne? Ich habe an dem Punkt, da muss man auch immer vorsichtig sein, aber ich lerne diese Dinge zu sagen, einfach auch Stichwort Rheinwiesenlager. Ja, das waren ja dann nicht die Deutschen, sondern das waren die Alliierten, ja, die hier ähnlich agiert haben, ja, wie die Deutschen mit den KZs zum Beispiel, ja.
Ja,
Und
und
es,
jedes Mal, wenn du Menschen zusammenbringst, irgendwo hast du
ja.
das Problem, was machst du mit diesen Menschen? Das ist ja auch dann keine Lösung, weil du dann automatisch, vielleicht ist das Animalische in uns Menschen, irgendwann mal der Verstand ausgeschaltet wird. Ich weiß es nicht. Und wenn du dir überlegst, auch in der Menschheitsgeschichte, es hat ja mehrere Arten von Menschen gegeben. Also es hat ja nicht nur den Homo sapiens sapiens gegeben, sondern unterschiedliche Menschenrassen. Der Homo sapiens sapiens hat überlebt. Und dann kann man sich die Frage stellen, warum hat er das gemacht? Warum hat er als Einziger überlebt und die anderen Menschenrassen wie den Neandertalensis und wie sie alle heißen, einfach nicht mehr da sind? Die Anthropologen haben eine Antwort. Es gibt aber vielleicht eine andere Antwort, dass wir so grauenhaft waren, weil wir einfach nur auf uns geschaut haben. Ja, also es gibt tief drinnen in uns etwas, und das habe ich dann auch gemerkt in meiner Ausbildung zum systemischen Aufsteller, heute schwarz. Innen hat jeder Mensch ganz tiefe Abgründe.
Ja.
Und dort einmal reinzuschauen und diese dann aber auch zu wertzuschätzen und zu akzeptieren, ist der Weg zur Heilung.
Ja.
Weil diese tiefen Abgründe, sie wegzustoßen, bedeutet, ich stoße mich selber weg. Das ist so, als würde ich in den Spiegel schauen und sage, ich mag mich nicht.
Ja.
Das heißt, wenn ich mich mögen möchte, geht es auch um diese tiefen, dunklen oder hellen Seiten, je nachdem, die ich einfach wertschätze, und auf einmal bin ich in meiner Stärke.
Ja, immer. Und das jetzt auch im Übertrag, und das ist das, was mir so wichtig ist, es rüberzubringen, das im Übertrag auch auf die Geschichte, auf unsere Geschichte, die deutsche Geschichte in der Nazizeit. Und genau der Punkt, nicht nur gedenken, sondern wirklich in diesen Abgrund hineinzuschauen, so wie du jetzt auch vorhin gesagt hast, ich weiß nicht, wie ich gehandelt hätte damals, geht mir ganz genauso, was weiß denn ich, ja. Auch mit dem ganz großen Blick auf einfach die unterschiedlichen Bewusstseinsebenen, durch die wir gehen als Menschheit nach und nach, ja, es ist einfach damals ein anderes Bewusstsein gewesen als heute. Und mit dem Bewusstsein von heute eben wirklich hinzuschauen, hello.
Reingekommen, als du angefangen hast zu sprechen.
Sehr cool. Und dann mit diesem Bewusstsein hinzuschauen und zu sagen, was wenn es tatsächlich, wie kosmisch so choreografiert war, wenn es einfach auch der göttlichen Ordnung, sage ich mal, entspricht, dass all diese Dinge passiert sind, damit wir heute in geballter Form wieder auf diese Kräfte zugreifen können. Und meine Frage ist jetzt einfach noch, um das wieder auch zurückzubringen in den Unternehmenskontext und die Intuition. Welche Muster tragen wir mit und wie wirken sie sich aus in unseren Unternehmen? Denn ich bin bei dir, 2006, der Fußball, ja, die ganzen deutschen Flaggen. Mir ging es genau wie dir. Ich dachte, na Gott sei Dank, endlich, wir dürfen wieder. Und jetzt bin ich ja eine Generation, ich habe den Krieg nicht erlebt, ja. Und ich weiß, dass meine Kinder damals, die sind jetzt 29 und 26, meine Töchter, dass die auch wirklich mit Fähnchen, mit allem und wirklich gefiebert haben und auf der Sofakante saßen bei den Spielen und ihnen zugejubelt haben, den deutschen Jungs, ja. Und dass wir auch Gespräche in der Art hatten, ne, dass jetzt überall deutsche Fahnen sind und alles. Und meine Töchter gesagt haben, das kann doch nicht sein, dass wir hier, dass unsere Generation, also meine Kinder, immer noch damit belastet sind, dass
Ja.
irgendwer irgendwann mal schuld war, in Anführungsstrichen, hier an irgendwas und wir baden es immer noch aus. So, und dieser Bogen in die Unternehmen, welche Muster wirken heute noch durch dieses, weil dieser ganze Nationalstolz von 2006 ist ja irgendwie, ja, wenn es mal Fußballspiele gibt, ist es nochmal da. So ganz kurz wird das Fähnchen nochmal geschwenkt, aber das war's wieder, ja. Also wo ist das hin? Wie wirkt sich's aus? Und vor allem, wie können wir rangehen und diese Kräfte wirklich bergen, um sie im Unternehmen verfügbar zu haben?
Da lass mich ganz kurz meine persönliche Geschichte weiterführen, weil es ging ja dann darum, ich war im Stift Schlegel und habe diese Aufstellung gemacht. Und der August, das war eben der Therapeut oder der Coach oder wie auch immer du nennen möchtest, hat gesagt, ein Mann ist ein Mann, wenn der Vater und der Großvater hinter einem steht. Und eine Frau ist eine Frau, wenn die Mutter und die Großmutter hinter ihr steht. Und dann hat er noch gesagt, und das Lächerlichste, was es gibt auf der Welt, ist, wenn eine Frau glaubt, ein Mann sein zu müssen, weil dann verliert der Sohn sowohl Vater als auch Mutter.
Danke dafür. Ja.
Das hat er gesagt und dann war. Und Hintergrund, Kontext für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wir waren alle Scheidungskinder und da waren wir Männer von 25 bis 70, querfeldein, alle Generationen und wir hatten alle eines gemeinsam. Unsere Mütter haben uns alleine erzogen. Und wir haben alle nicht diese männliche Kraft gehabt, unsere Söhne entsprechend zu erziehen. Und deswegen hat es massive Familienprobleme gegeben. Und der August hat ganz klar gesagt, die größte Herausforderung bei einer Scheidung ist, dass die Mutter bei sich bleibt und ihre Weiblichkeit weiterhin leben kann, dass der Sohn zumindest weiß, was wahre Weiblichkeit ist. Ja, und das ist nämlich das Nächste, weil dann versuchen die Mütter, das zu kompensieren, was die Väter nicht geben. Und das funktioniert einfach nicht.
Das ist mir passiert, genau so. Also ich bin zur Amazone geworden, ne, um das kurz einzuschieben. Ich habe mir die Haare raspel kurz abschneiden lassen und es war wie so, ich bin jetzt hier das Schutzschild für meine Kinder.
Ja.
Also ja.
Und dann war die nächste Übung, welche Wunden haben wir denn von unseren Vätern und Großvätern? Und die haben wir dann auch miteinander besprochen. Und ich war damals, ich habe mir gedacht, wie sollte das jetzt Ganze gehen? Und natürlich bin ich dann immer derjenige, der freiwillig als Erster kommt. Ja? Und dann habe ich gesagt, ja, ich möchte das gleich mal ausprobieren. Und dann hat er gesagt, Markus, such dir jetzt mal aus den 11, die da stehen, jemanden, der dich repräsentiert. Ich habe damals nicht gewusst, was er damit meint. Und ich habe gesagt, ja, wie soll ich das machen? Ja, einfach schau und wenn das Gefühl sagt, das ist der Richtige, dann nimmst du den einfach. Dann habe ich gesagt, ja, bist du der Marco? Ja, gerne, danke. Du bist mein Vater. Und jetzt kam der Großvater, den habe ich ja nicht kennengelernt. Der ist vor meiner Geburt gestorben. Und ich sagte, ich habe mir so gewünscht in meinem Leben, dass ich ihn jemals kennenlerne und dass er mir die Geschichten erzählt. Alle haben Großväter gehabt, nur ich nicht. Und ich war immer so traurig und so auf ihn gedacht und gesagt, Walter, ich würde dich so gerne kennenlernen. Und dann habe ich halt den Walter rausgesucht. Und dann haben die Aufgabe war, dann haben sie sich im Raum hingestellt und gesagt, der August, jetzt schauen wir mal, ob die hintereinander stehen. Natürlich sind sie nicht hintereinander gestanden.
Überraschung.
Ja, und interessanterweise, der Großvater hat immer auf den Marco geschaut, also der Repräsentant. Und mein Vater ist irgendwo in der Ecke gestanden und total gebückte Haltung, so runter und in sich gekehrt, so als hätte er eine Riesenlast. Und dann haben die angefangen zu reden. Also da wurden Fragen gestellt vom Aufstellungscoach und dann haben die halt die Fragen beantwortet. Und was mich total frappiert hat, war, dass der Marco so geredet hat wie ich. Man dachte, er imitiert mich gut in der kurzen Zeit, wo er mich kennengelernt hat. Aber dann der Vater genauso gesprochen hat wie mein Vater, von der Ausdrucksweise, jetzt nicht vom Akzent, aber von der Ausdrucksweise. Was geht denn da jetzt ab? Also,
Spooky.
Großvater wusste ich nicht, aber dann habe ich mir gedacht, okay, dann wird das ja wohl auch so sein, dass er so spricht wie mein Großvater. Ja, und dann hat er so ein paar Fragen gestellt und trotzdem sind die so auseinandergestanden und dann sagt der August, Marco, würdige mal deinen Großvater. Aus ganzem Herzen. Dann habe ich mir gedacht, wie mache ich das jetzt? Und dann ist es einfach so gekommen, lieber Großvater, herzlichen Dank für alles, was du im Zweiten Weltkrieg für die Familie getan hast. Ohne den wäre ich nicht. Und ich hätte dich so gerne persönlich kennengelernt.
Ich habe so Gänsehaut drauf und runter.
Das
Oh.
war der Schlüssel. Auf einmal richtet sich mein Vater auf, schaut
Nein.
mich an. Dann stellen die sich hintereinander. Das hat so ein bisschen gedauert, ja, aber dann haben die gesagt, man gemerkt, da kommt jetzt was in Bewegung. Und dann durfte ich persönlich rein. Und das, was ich da erlebt habe an Energie, an Energiefluss, an Kribbeln, ich habe sowas mein ganzes Leben lang noch nicht erlebt. Ich habe angefangen zu weinen wie ein Schloss, weil ich jetzt gesagt habe, endlich lerne ich meinen Großvater kennen. Endlich spüre ich das alles, was hinter mir ist, ja. Und es war einfach, mir kommen jetzt wieder die Tränen, es war einfach so wahrhaftig. Dann hat es noch ein paar Rituale gegeben, Segnungsrituale, und dann habe ich meinen Großvater gemacht und ich habe die Augen geschlossen. Ich habe gewusst, ich habe ihn in meinen Armen. Ich habe ihn gespürt. Er ist da. Ich rede mit ihm gerade. Die Augen zu und er ist vor mir. Und ja, also das war so bewegend. Ich bin dann nach Hause gekommen und von dem Moment an hat mein Sohn auf mich gehört. Nicht nur einen Tag, nicht nur eine Woche, 2 Wochen, 3 Wochen, nach einem Monat habe ich mir gedacht, was war das jetzt? Was ist das? Das muss ich lernen. Ich bin Maschinenbauer, ich möchte es verstehen. Wenn das jetzt so schnell geht, was ich da gerade erlebt habe, innerhalb kürzester Zeit, dann ist all das, was ich vorher gemacht habe, volle Verschwendung gewesen. Ja, also sehr viel Arbeit umsonst. Und jetzt kommt der Punkt. Mein Großvater war Major der deutschen Wehrmacht und hat Stalingrad mit eingekesselt. Die Leute in der Aufstellung haben nachher zu mir gesagt, Marco, wie kannst du denn das würdigen, wenn dein Großvater in der deutschen Wehrmacht war? Dann sage ich, weißt du, wenn du das aus der Makroperspektive betrachtest, kann man natürlich sagen, es war schrecklich, was die deutsche Wehrmacht gemacht hat. Aber ich spreche jetzt als Marco, als der, der ich jetzt bin auf der Welt. Und es ist aber tatsächlich so, ich bin ohne meinen Großvater nicht hier.
Ganz genau.
Und wenn ich jetzt hier bin, dank meines Großvaters, dann bin ich total dankbar meinem Großvater. Und ich möchte nicht beurteilen, was er gemacht hat, machen musste oder vielleicht nicht gemacht, welche Traumas er erlebt hat. Ich bin dank meines Großvaters. Und dann haben wir alle so geschaut und gesagt, und wenn es mir hilft, ganz ehrlich, und meinem Sohn, und wenn ich damit der zukünftigen Generation etwas mitgeben kann, nämlich, dass sie jetzt unbeschwert in die Zukunft blicken können, dann mache ich das allemal. Und aber mit tiefster Überzeugung und aus Dankbarkeit meiner gesamten Ahnenlinie bis zurück nach Hermsdorf und Plauen, wo meine Ahnenlinie herkommt. Ja, und ich habe dann noch eine zweite Erkenntnis gehabt, warum mein Vater gegangen ist, als ich 9 war, weil ich dann drauf gekommen bin, er hat die ganze Last meines Großvaters übernommen. Er wollte diese Last nicht mir weitergeben, weil ich wusste dann, ich habe dann nachher auch ein bisschen so recherchiert, ich wusste dann, ich habe dann noch mit meiner Mutter gesprochen, die noch gelebt hat damals. Sie hat gesagt, ja, der Großvater, der war still, der hat nie gesprochen und nie über den Zweiten Weltkrieg geredet und hat alles in sich hineingefressen. Und ich weiß, dass mein Vater das mitgenommen hat und er wollte mich systemisch betrachtet einfach nur beschützen. Und ich war befreit davon. Und ich habe das auch nie irgendwie gespürt als Jugendlicher, dass da irgendwas ist, außer dass ich halt nicht die männliche Kraft habe. So, und das ist jetzt so ein bisschen diese Geschichte. Und jetzt zurück zu Unternehmen. Ich bin dann drauf gekommen, ein Unternehmen wird gegründet mit einer Intention, mit einer Energie des Gründers. Ich habe mich ja dann auch mit der Forschung beschäftigt und bin drauf gekommen, wenn so Unternehmensübergaben das nicht würdigen, das, was passiert ist, wie die Gründung war, geht das weiter. Und wir leben jetzt in einer astronomischen Zeit. Das hat mir ein Freund gesagt, der Astronom und Astrologe ist. Wir haben jetzt die gleiche Sternkonstellation wie zu Zeiten der Französischen Revolution.
Ja, genau.
Das heißt, diese Ursprungsenergien kommen jetzt wieder hervor. Die ursprünglichen Energien, Intentionen, wie Unternehmen gegründet worden sind, wenn es nicht in der Zeitlinie gewürdigt worden ist. Weil nur die Würdigung, das Anerkennen, das heißt nicht, es war super, es ist die Bewertung. Es ist danke, dass ihr das gemacht habt, ohne dem wären wir nicht. Das ist die Würdigung. Aber aus tiefstem Herzen. Aus tiefstem Herzen braucht man ein gesundes Herz. Ein tiefes Herz, zu sagen, danke dafür. Und ich habe in einem Unternehmen gearbeitet, das 1938 gegründet worden ist, eben von Hermann Göring. Und diese Rituale hat es nie gegeben. Und ich habe das dann nachher auch in der Systemaufstellung aufgestellt. Da kann ein CEO kommen, wie sie wollen. Da können sie alle kommen. Wenn du nur an der Oberfläche dieses Zahlen, Daten, Fakten-Thema machst, wird sich das Unternehmen nicht weiterentwickeln können. Weil jetzt ein anderer Zwang entsteht. Das Unternehmen wurde auf Zwangsarbeit aufgebaut und jetzt entsteht ein anderer Zwang.
Ja,
Und
selbe Frequenz, andere Form. Ja.
selbe Frequenz, andere Form, andere Zeiten, es drückt sich anders aus.
Ja.
Und wenn du das nicht würdigst, was da passiert ist, 1938 bis 1945, aber auch dann die Übernahme durch die Alliierten, aber dann auch die Übernahme durch die österreichische Bundesregierung und die Privatisierung, also es ist ein ganzer Zeitstrahl, den man da zurückgehen muss, und jeden einzelnen Punkt würdigen, wenn du das nicht machst, wird das Unternehmen nicht besser. Das klingt jetzt natürlich total hokuspokus, esoterisch, schamanisch. Nein, das ist Realität. Da gibt es sogar Studien dazu, wiederum, ja, sozialwissenschaftliche Studien, Würdigungsrituale. Wenn das nicht gemacht wird, die Unternehmen gehen runter. Das ist empirisch bewiesen. Gibt es dann der Vater übergibt dem Sohn das Unternehmen und da gibt es eine Feier. Dann wird ein Bild aufgehängt mit vielen Dank und ja, ein Ritual. Also wenn das ritualisiert wird, auf einmal geht das Unternehmen weiter gut in die Höhe. Und das ist jetzt halt das Problem in vielen deutschen Unternehmen, weil die Industrialisierung hat entweder begonnen, gut, es hat um die Jahrhundertwende die Industrialisierung mit diesen ganzen mit der industriellen Revolution, aber die Kriegsmaschinerie war natürlich ein wesentlicher Hebel, speziell nach dem Ersten Weltkrieg. Ja, das war ein wesentlicher Hebel. Ich meine, das muss man schon auch sagen, und das sage ich allen Deutschen, ihr habt es geschafft, von 1933 bis 1938 eine enorme Armee aufzubauen, mit allem drumherum. Und das innerhalb von 5 Jahren, das muss man sich erst einmal vorstellen. Was da an wirtschaftlicher Kraft und an
Ja.
Schaffungskraft, jetzt kann man sagen, für was? Okay, für Kriegsmaterial, das ist eher negativ behaftet. Aber allein die Tatsache, gibt es eine Schaffungskraft, die innerhalb kürzester Zeit etwas geschaffen hat, was weltweit einzigartig war?
Auch wieder, ne? Selbe Frequenz, andere Form. Also es ist
Ja.
so einfach die pure Frequenz, ist es halt einfach immer. Und das mit Bewusstsein angeschaut, gibt ein anderes Bild, ne?
Genau.
Ja.
Und nach dem Zweiten Weltkrieg, dieser Aufbau, diese, ja,
Das
und dann irgendwann
Wirtschaftswunder,
dieses
ja.
Wirtschaftswunder. Ja, und jetzt sind wir halt in einer Zeit, wir sind in einer Erfolgsfalle drinnen. Die
Voll.
Erfolgsfalle heißt, wir haben alles das, was wir erfolgreich gemacht haben, weiter perfektioniert und auf einmal ändern sich die Rahmenbedingungen. Jetzt sind wir da, oh. So, und jetzt sage ich das Herz. Wenn wir tief im Herzen verwurzelt sind und sagen, okay, wir anerkennen das, was jetzt passiert ist. Wir würdigen das, was in der Vergangenheit passiert ist, weil das ist der Schlüssel, damit wir Zukunft gestalten können. Und davon spreche ich. Und last but not least, ich habe dann auch gemerkt, ich habe dann viele andere Aufstellungen auch gemacht, in Familiensettings, Kollektivaufstellungen. Und es gibt ein Muster, und das sagen dann auch die systemischen Aufsteller, Täter-Opfer. In der Dramaturgie sagt man Täter-Opfer-Held. Jeder Mensch ist
Ja.
Opfer und Held und wechselt die Rollen ganz, ganz schnell. Nur eines ist klar, ohne Opfer keine Täter, ohne Täter keine Opfer. Und die Heilung ist tatsächlich in einer Aufstellung, dass man sagt, Täter und Opfer würdigen einander und vergeben einander. In beide Richtungen. Das ist jetzt natürlich etwas, wie soll das gehen?
Mal sinken lassen, auch einfach nur das zu hören und so. Ja, genau.
Täter und Opfer gegeneinander, gegenseitig würdigen und danken.
Ja.
Ja, so entsteht Heilung.
Ja, genau. Also das ist so wie, ne, auch Heilung eines ganzen Landes, ja. Wenn wir das verstehen, weil für mich ist immer im Gefühl so, ne, ich bin wieder beim Gedenken, das ist wunderbar und lasst uns einfach weiterhin diese Kerzen anzünden. Aber das ist doch nicht alles. Ja? Solange wir immer noch bashen auf die Täter, kann sich diese Dynamik nicht ändern. Und da bin ich auch beim kollektiven Feld, solange das im deutschen Kollektiv, sage ich mal, also einfach hier in unserem Land, überwiegend noch so ist, dass wir nur das Gedenken absolvieren mit festen Zeiten, auch im Jahr. Dann gibt es ja immer spezielle Tage, ne? 9.11. und so weiter, wo das einfach dann wie, es ist wieder abgehakt, jetzt haben wir wieder was gemacht dafür. Ne? Fast schon wie einen Ablass kaufen kommt hier gerade. Ne? Boah, krass. Wir werden krasse Kommentare bekommen, Marco.
Ja, da
Aber
kommt jetzt
genau
noch
das,
einer.
also das Kollektiv zu erlauben jetzt, dass wir über das Gedenken hinausgehen und in genau das, was du sagst, dieses Einander vergeben. Und ich will eine Begebenheit kurz reinbringen, die kommt hier gerade so. Das war nur ein Kommentar in meinem Telegram-Kanal. Da ging es um ein jüdisches Musikfestival. Ich nagel mich nicht fest, Dresden, irgendwo da. Und die Dame hat mir geschrieben, dass eben jetzt jüdische Gäste da waren aus Israel mit ihrer Musik. Und sie sind so befragt worden, eben es gab Gespräche und der eine, ein junger Mann, hat gesagt, er ist hier, der Jude aus Israel ist hier in Deutschland zu diesem Festival, um den Deutschen die Hand zu reichen. Der Jude reicht den Deutschen die Hand. Und dann gab es eine Freundin dieser Dame oder eine Bekannte dieser Dame, die das mitbekommen hat, die dann, ne, genau das, was ich am Anfang gesagt habe, diese heiße Energie, die das sofort vernichtet hat, das kann man doch nicht machen, das geht gar nicht und wir dürfen nicht vergeben. Also wirklich wörtlich so, wir dürfen nicht vergeben. Und das ist, also da könnte ich immer ausrasten, wenn ich sowas höre. Aber diese Geste, ja. Und das ist genau das, was du auch sagst, ja, das braucht's jetzt.
Du Sabine, dann könnte man auch sagen, die Protestanten und Katholiken dürfen einander nie vergeben,
Ja,
weil
genau.
Protestantenverbrennungen, entweder
Ja.
konvertierst du ins Fegefeuer und verbrennst dich selber, das hat ja auch stattgefunden.
Ja.
Ich sage ja, dieses Herz, dieses offene Herz. Und eines haben ja die Religionen alle schon gemeinsam, gell? Also das ist ja, da gibt es schon eine Gemeinde, nämlich dieses Herz und den anderen Menschen zu respektieren und zu lieben, Nächstenliebe zu geben. Das hat jede Religion. Und ich glaube, auf das sollten wir uns mal besinnen. Und ich möchte noch ein kurzes Beispiel nennen, auch jetzt als interessante Gegebenheit. Ich war ja 2003 zum ersten Mal in Ostdeutschland, in dem Werk in Wiehe, weil ich in Nürnberg gelebt habe und gearbeitet habe. Und dann fahre ich da so die A9 Richtung Hermsdorf und dann muss man die A4 Richtung Jena fahren und bei Apolda fährt man dann raus, Buttstedt, und dann geht man dann nach Wiehe. Interessanterweise, das erste war, am Hermsdorfer Kreuz habe ich immer so ein verbundenes Gefühl gehabt, so ein Ankommensgefühl. Und die Gegend hat mir total gut gefallen. Ja, und dann spreche ich mit den Kollegen vor Ort und ich habe dann gemerkt, da gibt es massive kulturelle Unterschiede. Und wenn du dann überlegst, der Ursprung der deutschen Geschichte ist ja eigentlich in Ostdeutschland. Weimar, Goethe war
Genau.
dort, auch Wittenberg mit Martin Luther und die ganze Kultur, die wirklich, und dann fährst du da so, dann hast du eine Ortschaft, lange nichts, die nächste Ortschaft. Eigentlich ist das ursprüngliche Deutschland. Das
Ja.
wurde beibehalten in der DDR-Zeit, wohingegen der Westen ja eigentlich nicht mehr so richtig das ursprüngliche Deutschland war. Das war mein Assessment. Und naja, ich bin dann halt drauf gekommen, was eigentlich alles gut gelaufen ist zu DDR-Zeiten. Und das wurde damals, als die Wiedervereinigung war, alles zerschlagen von den Westdeutschen. Ob es die Kinderbetreuung ist, ein Riesenthema heute, Kindergärten. Der Sandmann am Abend im ZDF.
Ja, oh, meine Kinder haben ihn auch
Meine Kinder haben
geliebt.
es geliebt. Das war das Einzige, was halt noch übrig geblieben ist. Aber anstelle zu sagen, hey, da gibt es eine Wiedervereinigung und wir nehmen Best of Two Worlds,
Ja,
ist einfach drüber gefahren worden.
genau.
Und das, was wir heute erleben, aus meiner Sicht, hat da den Ursprung, weil einfach die Würdigung nicht da war dessen, was Ostdeutschland erlebt hat und gemacht hat und die guten Sachen.
Ja.
Und ja, natürlich entstehen da jetzt Ressentiments. Und ich würde nicht mal sagen, gut, ich kann es jetzt nicht beurteilen, aber wenn ich eh keine Ausländer in Ländern habe, wieso habe ich dann dort die höchsten Wahlquoten auf den bei den Rechtsextremen? Muss man sich die Frage stellen, warum das so ist. Gut, in Frankreich ist es auch so, dass in der Bretagne die meisten Leute gegen Ausländer sind, obwohl es dort keine gibt. Vielleicht deswegen, ich weiß es nicht. Also das ist auch eine Tendenz, die gibt es überall. Nur, wenn du mich fragst, die Situation heute hat einen Ursprung dessen, wie wir mit der Wiedervereinigung umgegangen sind.
Ja.
Und dieses respektlose Verhalten, und so ein bisschen von oben herabschauen. Und das führt immer zu, ich fühle mich erniedrigt oder ich fühle mich nicht gesehen. Und da kommt von innen heraus eine Wut, eine, ich möchte es jetzt zeigen. Und dann gibt es halt Kanäle, wo das ausgeflossen wird. Und ich
Ja.
glaube, die Lösung ist, den Menschen einfach als Mensch zu begegnen und zu sagen, interessant, was du sagst. So habe ich es noch nicht gesehen. Lass uns mal darüber reden. In Liebe, und davor brauche ich halt ein Herz, das offen ist, und ich kann mit dir unterschiedlicher Meinung sein. Ja, aber trotzdem können wir beste Freunde sein oder uns einander respektieren oder würdevoll miteinander umgehen. Und darum geht's. Und das fängt halt in der Geschichte an. Und das ist nicht nur bei Unternehmen und Ländern so, sondern es fängt an in der Familie.
Ja, voll.
Und deswegen auch meine Vaterrolle habe ich dann erkannt. Wie oft warst du denn nicht da, als deine Kinder dich wirklich gebraucht haben? Und zwar jetzt nicht nur physisch, sondern mental. Wie oft
Ja.
warst du denn am Wochenende zu Hause und hast in die Firma gedacht, und deine Kinder als lästiges Erlebnis erlebt? Ja?
Sind laut
Und
und nerven, gell? Ja.
ja,
Ja.
und dann mir hat da mal einer gesagt, Marco, du wirst sehen, die Kinder werden da mal ordentlich auf die Nerven gehen. Im Nachhinein jetzt betrachtet, was hat denn der gesagt? Ja, natürlich leben dir ihr Potenzial aus und sprühen voller Energie. Aber wenn ich dann sage, die Nerven, dann ist das ja ein Problem mit mir, nicht mit den
Ja.
Kindern. Stell dich nicht so an.
Genau. Naja, das
Und
sind
wenn wir das
natürlich.
heilen, das ist der, also da ist der Nukleus. Und das ist
Ja.
meine Arbeit in der Führung, in Führungskräften. Du kannst deine Zeit, das, was du machst, in der Hälfte der Zeit schaffen, mit systemischer Aufstellung,
Ja.
mit diesem systemischen Grundgedanken, dann fangen wir mal an, auf der Familienebene zu heilen, dass die Kinder wegkommen von Social Media, weil die hocken ja die ganze Zeit drauf. In einer Zeit von Unsicherheit, Sicherheit und Geborgenheit bekommen und zu resilienten Menschen erzogen werden, die auch andere Meinungen akzeptieren. Weil was erleben wir? Einer sagt A und auf einmal hast du diese Polarisierung, links, rechts. Da gibt es nichts mehr dazwischen.
Ja,
Und ich
es
bin jetzt
ist
schon gespannt
schwarz-weiß
auf die
gerade, genau.
Kommentare, wenn einer sagt, der Marco ist der volle Rechtsextreme, na, dann kann ich euch sagen, was ich in den letzten Jahrzehnten gewählt habe, was ich noch wählen werde.
Ja.
Nein, aber da geht es ums Prinzip Menschliche.
Genau.
Und jetzt habe ich lange geredet, aber das liegt mir so auf dem Herzen,
Ja.
einfach diesen Meinungspluralismus und den Menschen, so wie er ist, zu respektieren.
Absolut, danke dafür. Also das ist so, das führt jetzt für mich auch wie heim tatsächlich für heute. Dieses, da bin ich wieder, ne, was du vorher gesagt hast, Deutschland mit dem angeborenen Herzfehler. Und das ist das, wie wir das heilen können. Ne? In der kleinsten möglichen Einheit, jeder für sich erstmal, dann ist es die Beziehung immer bei mir, ne? Mann, Frau, diese Pole wirklich auch. Ne? Zu respektieren einfach, du bist, wer du bist und ich bin, wer ich bin und ich bin hier an meinem weiblichen Pol und du bist an deinem männlichen Pol und das können wir verschmelzen lassen und das wird nicht immer gelingen, aber die Achtung vor dem, die Würdigung, ne, wie du sagst einfach und dann in der Familie und daraus in die Unternehmen, ja.
Und
Ja.
weißt du, wir sagen immer, Veränderungen brauchen lange. Nein, Veränderungen gehen ganz schnell. Ist
Ja.
der Wille, ob ich es wirklich will, bin ich bereit
Ja.
dafür, möchte ich das? Und jeder kann dann selbst sich entscheiden, in welchen Situationen habe ich eigentlich nur für mich gedacht und oder zu sehr aufgeopfert für andere und zu wenig an mich gedacht, also auch diese Balance zu
Oh
bekommen.
ja. Gerade für Frauen oft, ne? Männer auch, aber es ist so
Ja.
Frauen, ja.
Und dann zu sagen, was ist denn wirklich wichtig? Und ja, ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, natürlich Geld verdienen ist super wichtig. Ja? Ohne Geld verdienen können wir uns das Leben nicht leisten. Jetzt können wir so sagen, ja, die reden alles so einfach. Als Selbstständiger, als ich von der Industrie weggekommen bin und in Selbstständigkeit, das ist wie in ein schwarzes Loch hineinfallen. Du fängst
Ja.
null an. Dich kennt keiner und ja, wieso soll ich mit Marco zusammenarbeiten? Vorher sind sie alle reingekommen, haben die Türen eingerannt. Ja, weil ich Budgets verwaltet habe, milliardenschwere, dann ist das natürlich anziehend. Aber was ich sagen möchte, es gibt nicht die Wahl zwischen Geld verdienen oder Familie. Es geht beides gleichzeitig.
Ja, ich
Und
liebe
das.
den Satz, den du stehen. Ich habe mir das extra hier reinkopiert, der, ne, was unter deiner Mail dran hing. Your career matters, your kids need you more. Ja, das ist so, boah, danke. Ja.
Also es geht darum, das Potenzial zu entfalten, erfolgreich sein in allen Lebensaspekten, sowohl im Beruf als auch in der Familie. Sag's jetzt mal so, für alle, die berufsorientiert sind, alle, natürlich können sie auch umgekehrt sagen, aber es geht beides.
Ja.
Man braucht nur den Mut dazu, neue Wege zu gehen, Intuition zuzulassen. Es gibt einen systematischen Prozess dafür. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dann in die Meditationspraxis gehen muss oder was auch immer. Jeder Mensch kann es. Es ist wie ein Muskel. Jeder
Ja.
Mensch hat Muskeln. Jeder kann eine Wasserflasche tragen. Der eine oder andere kann vielleicht sogar noch 20 Kilogramm stemmen. Der nächste vielleicht sogar 100. Aber da geht es dann ums Training. Und dann vielleicht der eine ist mehr begabt, der andere weniger. Genauso ist es mit der Intuition. Intuition hat jeder. Lass es einfach zu. Es gibt Sachen, wie man es schnell machen kann. Und einen Prozess für Unternehmen und Organisationen mit der systemischen Aufstellung oder Systemaufstellung, wo man das Ganze auch machen kann. Und wie du gesagt hast, es ist dann wie eine Zeitmaschine, weil
Ja.
ich kann Informationen aus der Vergangenheit,
In beide Richtungen, ne?
ja,
Genau.
aus der Gegenwart und aus der Zukunft bekommen.
Ganz genau.
Jetzt stellt sich hier die Frage, wie soll das gehen? Naja, da haben wir dann den nächsten Podcast über Quantenphysik.
Ja, genau. Diese Verschränkungen, das
Ja,
sparen wir
genau.
auf das nächste Mal. Aber das ist das, was wir schon angeschnitten haben, ne? Dieser Zugriff aufs Feld, nenne ich es jetzt wieder. Das ist einfach Fakt. Also da gibt es inzwischen ja auch wirklich, ne, wie du auch sagst, genug Studien dazu. Lynn McTaggart, ne, da sind wir schon mit dem Quantenfeld unterwegs, hat da auch viel recherchiert, Bücher geschrieben. Das ist einfach, das sind Fakten, ja, heutzutage.
Genau.
Ja. Magst du einfach, ich liebe ja auch deinen Buchtitel, ne? Ich habe deinen Prozess auch mitbekommen, zum Teil zumindest. Magst du einfach zu deinem Buch noch kurz was sagen? Human Intelligence, wie menschliche Intuition Unternehmensführung transformiert.
Ja, gerne.
Ja.
Das Buch erscheint am 18.02.2026 im Mentor Media Verlag. Es geht eben darum, wie ich die Systemaufstellung in Unternehmen so anwenden kann, dass ich mit Leichtigkeit und Klarheit führen kann. Und mir gefällt immer wieder das Zitat von Stefan Zweig: Nur der, der die Zukunft kompetent erfassen konnte, erlebte die Gegenwart mit Leichtigkeit und gutem Gefühl.
Mega.
Und genau das macht die systemische Aufstellung. Jetzt ist natürlich das Problem, als Top-Manager kommt man da schnell in eine Ecke des Hokuspokus. Ich nenne es jetzt bewusst so, weil Sprache schafft Realität. Hokuspokus, und ich habe mir gedacht, wie kann man denn diesen Hokuspokus einfach wegbekommen? Und da ist mir die Idee gekommen, vor 200 Jahren war es utopisch, dass der Mensch fliegen kann. Ja, trotzdem fliegen wir heute. Und so ist mir die Idee gekommen, drei Geschichtsstränge miteinander zu vereinen, nämlich auf der einen Seite meine persönliche Transformation, wie bin ich zu diesem Thema gekommen, und immer wieder so ein bisschen was von der Familie drinnen und meine Erlebnisse mit meiner Familie. Das zweite ist dann die Luftfahrt. Ich bin Pilot, Privatpilot, und da bringe ich dann Geschichten über die Luftfahrt hinein. Speziell der Anfang mit Otto Lilienthal, das ist ja alles sehr, sehr intuitiv gelaufen. Und auch heute, wenn du fliegst mit nach Sichtflug, ist das sehr, sehr eine Intuitionsgeschichte. Natürlich hast du Checklisten, aber die sollen dich dabei unterstützen. Ja, und das Dritte sind dann Real Cases aus meiner Erfahrung, aus dem Business, aus Konzernen, wie man die Systemaufstellung anwendet, um in kürzester Zeit mehr zu erreichen, damit mehr Sicherheit und Klarheit zu bekommen und damit auch wieder mehr Zeit für das wirklich Wichtige im Leben zu haben, nämlich um die eigenen Kinder, die Familie oder was andere Menschen sonst noch als wichtig empfinden und nicht wieder vollstopfen mit Arbeit. Und ja, das habe ich geschrieben. Innerhalb von 3 Monaten ist das so als Flow rausgekommen. Es gibt dann auch im Anhang ganz viele Quellenverzeichnisse für Studien und wissenschaftliche Studien. Jeder, der sich da noch einlesen möchte. Ja, und mein Ziel ist es eben, die Führung neu zu definieren und zu transformieren in eine Richtung hin, wo wir, wie wir schon gesprochen haben, Familien heilen, Unternehmen heilen und die gesamte Gesellschaft. Weil ich bin felsenfest überzeugt, dass wir Produktion, Industrie, Wirtschaft in Deutschland benötigen, dass wir die besten Voraussetzungen haben, das beste Potenzial, wenn wir es entfalten. Und dass wir da eine tolle Zukunft haben werden, wenn wir das erkennen. Und das ist so ein bisschen mein Beitrag und ich freue mich schon drauf. Ja, und eine Geschichte, warum ich zu diesem Buch gekommen bin, haben wir jetzt eigentlich im Podcast schon besprochen. Das ist so dieser gesamte Geschichtsstrang und das ist mir
Genau.
wirklich, liegt mir sehr, sehr am Herzen.
Sehr, sehr, sehr cool. Danke dir. Also ich bin auch sehr gespannt, auch wenn ich ja Teile davon schon lesen habe können, ne? Weil der Salz ja immer da war in der Gruppe. Und ich erinnere mich, dass eben auch gerade die Flugmetaphern, das, was du da drin hast, es macht es so greifbar, dass es wieder, kannst du jede Studie wegschmeißen, wenn es ist einfach sofort greifbar, was passiert. Ja. Also kann ich jedem nur ans Herz legen. Es wird bei mir definitiv auch landen, weil das ist so. Ich lese sonst eher nicht solche, also so, ich lese schon in die Richtung, auch jetzt einfach Fachbücher, was, ne, die ganze Unternehmergeschichte angeht. Aber das ist eher, ich sage mal, vielleicht ein Drittel von dem, was ich lese, ja. Aber das ist wie so eins, das ist ein Must-Have für mich. Und ich finde, gerade so, wie du es aufgearbeitet hast, genau wie du gerade sagst, diese drei Stränge und mit dem Hinblick auf, wofür will ich denn die gewonnene Zeit verwenden? Das ist was, was im Grunde in jedem, also auf jedem Schreibtisch liegen muss, ja, in jedem Büro liegen muss, auch zum immer wieder sich daran erinnern, einfach energetisch, ne? An diese Human Intelligence, das ist, ich finde den Titel so krass, ja, im Gegensatz halt auch zu der künstlichen Intelligenz, also dieses, das Human, das Menschliche und da, ne, das Herz wieder, ja, richtig nach vorne zu bringen. Also das, darum geht's, ja.
Darf ich noch eine kurze Geschichte erzählen, wie ich zu
Ja,
diesem
mach.
Titel gekommen bin? Weil der ursprüngliche Buchtitel war ein anderer. Und eines Tages, als ich das Buch geschrieben habe, kommt mein Sohn hier rein und sagt: Papa, du, eine Frage. Wenn du jetzt investieren würdest, ja, in was würdest du investieren? Und dann habe ich gesagt: Naja, ich würde in etwas investieren, das unbegrenzte Rechnerkapazität hat, selbstlernfähig und selbstheilfähig ist, das eine Lebensdauer von mindestens 80 Jahren hat und die komplexesten Probleme der Welt lösen kann. Dann sagt er, ja, und was ist das? Sag ich, ja, wir Menschen. Und dann sagt er, also würdest du nicht in KI, sondern in HI investieren. Dann sage ich, was meinst du mit HI? Ja, Human Intelligence. Sag ich, ja, genau, darin investiere ich. Und schon war der Buchtitel da.
Was? Und ist das nicht das Allerschönste überhaupt, dass der Titel für das Buch jetzt von deinem Sohn kommt, quasi? Ja. Ach, ist das schön.
Und dann ist noch etwas passiert. Ich habe ursprünglich in der Widmung das Buch nur meinem Sohn gewidmet. Und dann habe ich mit meiner Frau geredet und da habe ich gemeint, nein, also das sind meine 3 Kinder. Und ich widme es jetzt nicht meinem Vater und meinem Großvater, sondern unseren Großeltern. Dann habe ich das geschrieben, dem Verlag geschickt, das war das letzte Korrektorat. Und einen Tag später habe ich einen Zahn verloren.
So.
Ich habe auf einmal Zahnschmerzen bekommen, bin zum Zahnarzt gegangen. Der musste extrahiert werden und das ist der Zahn 2-4. Und der hat was mit Altem in der Familie zu tun.
Ach nee.
Also da ist alles zusammengekommen.
Ja,
Und
mega gut, ja.
ja, also das sind so diese energetischen Geschichten, die ich erlebt habe.
Und so gut, es ist einfach auch, ne? Es ist ja auch wieder Intuition pur im Zusammenspiel mit deinem Sohn und dann diese Direktverkörperung, also im Grunde ja Heilung, ne? Das ist so, da gehen wir jetzt heute nicht mehr hin, nächstes riskantes Thema, aber der Körper zieht immer nach, also als letztes, ne? Als dichteste Form von Frequenz. Dann, wenn es seelisch, geistig durch ist, dann der Körper, ja.
Ja,
Sehr
das war
spannend.
da,
Und
wo ich vor 30 Jahren eine Wurzelbehandlung hatte und der hat 30 Jahre gehalten. Der Arzt hat damals gesagt, in 20 Jahren muss man den wahrscheinlich rausnehmen. Ich habe dann auch ein Ritual gemacht mit diesem Zahn. Also bevor ich zum Zahnarzt gegangen bin, habe ich mit ihm gesprochen, gedanklich. Ich habe gesagt, danke für alles, was du gemacht hast. Du hast es wirklich lange ausgehalten und viel, viel auf dich genommen. Jetzt ist es an der Zeit, dass du gehst. Und den anderen Zähnen habe ich gesagt, wir verabschieden jetzt unseren Freund. Er war da und jetzt
Cool.
neue Wege. Da
Ja.
ist der Zahn auch ganz leicht rausgekommen und ich habe dann auch in einem Ritual ihn dann auch wieder der Erde zurückgegeben. Und das war für mich ganz, ganz wichtig, dass das auch ritualisiert ist und
Ja.
ja, die Heilung gut voranschreitet, weil es ist doch ein Eingriff. Und das war für mich eine riesen, eine weitere Transformation nach
Ja.
dem Buch.
Ja. Ja, total. Und eben quasi, also die Transformation direkt verkörpert. Also es ist etwas anders in dir jetzt dadurch. Ne? Es ist ja wunderschön. Ach, Marco, ich habe es am Anfang schon gesagt, wir könnten stundenlang, ne, als wir kurz vorher gesprochen haben. Ich glaube, wir haben es gut heimgeführt ins deutsche Herz. Ich hoffe, dass es dort landet. Das wünsche ich mir, dass es in den Herzen der Menschen landet, dass dein Buch in den Herzen der Menschen landet. Gibt es eine letzte Botschaft von dir für was? Ist irgendwas noch da, wo du sagst, das ist mir jetzt noch wichtig zu sagen?
Es ist mir, also mir ist erst im Laufe der Zeit so richtig vieles bewusst geworden, warum ich hier bin und wie ich wirke. Ich habe vor eingangs erwähnt Hermsdorf, Hermsdorfer Kreuz. Da habe ich mich immer wohlgefühlt. Erst Jahre später bin ich draufgekommen, eben über dieses Ahnenbuch, dass dort meine Vorahnen herkommen. Die gesamte männliche Ahnenlinie ist aus Hermsdorf, Plauen, Leipzig in dieser Region, deswegen fühle ich mich da immer so verbunden als Mensch, der in Wien aufgewachsen ist, an der Donau mit den barocken Gebäuden, die Hügel aus Thüringen und Sachsen wunderschön und weiß nicht warum. Ich bin der Erste, der in meiner Generation in Wien geboren ist. Und ja, mir ist dann eben so bewusst geworden, was dann meine Aufgabe sein wird im Leben noch, die nächsten 20, 30 Jahre. Und es fängt immer mit dem Herzen an. Achtet auf euer Herz. Hört auf ihn. Überlegt euch mal, wann habt ihr das letzte Mal euer Herz gespürt? Und ich sage das heute besonders, weil ich war gerade beim Tierarzt mit meinem Kater in Bengalen und wurde eine Herzschwäche diagnostiziert. Er wäre beinahe gestorben. Also Gott sei Dank, er ist über die Berge soweit. Aber er hat einen angeborenen Herzfehler. Und ich denke, der erste Schritt ist, ins Herz hineinzuspüren, es wieder weich zu machen. Ja, und nicht rauszugehen aus diesem Trott des Hamsterrades, auch wieder ein bisschen mehr Ruhe anhalten zu können, innehalten zu können und dann weiterzugehen. Und das möchte ich mitgeben.
Human Intelligence.
Genau.
Marco, ich danke dir. Ich werde unterm Podcast verlinken, wo man dich finden kann. Ja, und freue mich, wenn einfach ganz viele zu dir finden und diese Zeitmaschine nutzen für die Kraft im Unternehmen. Danke dir.
Vielen Dank, Sabine. Es war mir eine große Freude und es war sehr tiefgreifend. Danke dir.
Danke.